Das heißt, das sterbende Gehirn, und es ist noch nicht tot, sondern es ist am Sterben, sorgt, und so ist die Theorie, für ein extra Aufbäumen, um das Problem zu lösen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Donnerstag ist Health Nerds Zeit. Und Leute, heute reden wir über Leben und Tod. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, mein Lieber, schön, dass du da bist. Lebendig, quicklebendig sogar.
Absolut. Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, warum reden wir heute über dieses Thema? Wo fangen wir an? Es geht heute tatsächlich mehr um den Tod als ums Leben, weil über das Leben sprechen wir eigentlich in jeder Folge und wie wir gesund und glücklich leben, wie wir gesund, glücklich alt werden. Wir wollen aber heute mal über den Tod reden. Warum? Es gibt momentan einige, wie ich finde, sehr, sehr spannende wissenschaftliche Dokus bei Netflix, Amazon, aber auch in der ZDF-Mediathek gibt es massig davon. Und einige stechen heraus, denn einige haben neueste wissenschaftliche Erkenntnisse rund um das Thema Tod. Also, was passiert tatsächlich, wenn wir sterben? Da hat man bisher recht klare Meinung zu gehabt oder klares wissenschaftliches Verständnis. Das scheint sich so ein bisschen momentan zu erneuern, so will ich es mal vorsichtig nennen. Und was ich auch ultra spannend finde, es gibt Dokus momentan über sogenannte Nahtoderlebnisse. Also Menschen, die davon berichten, dass sie eigentlich schon gestorben waren, aber irgendwie doch wieder durch Reanimation, durch medizinische Kniffe zurück auf unsere Welt geholt wurden, aber den Vorgang relativ gut in Erinnerung haben, was da eben passiert ist, während sie gestorben sind. Mhm. Und auch da gibt es eine jüngere Wissenschaft seit einiger Zeit, die sich mit diesen Themen sehr ernsthaft beschäftigt, um eben mehr zu verstehen, A, was passiert, wenn wir sterben und B, was passiert vielleicht wirklich nach dem Tod, ja. Es ist ein Thema, ich meine, du bist Wissenschaftler, Matthias. Das ist doch eine Frage, wenn wir zurückgucken in der Evolution von uns Menschen, was passiert nach dem Tod? Diese Frage stellt irgendwann jedes kleine Kind. Kann man sagen, das ist etwas, was wir von jeher, was uns Menschen irgendwie umtreibt?
Ich glaube, die Frage wirklich nochmal nach dem Tod, das sollten wir uns auch etwas Zeit für nehmen. Mhm. Die philosophische Betrachtung dazu ist durchaus etwas, was sich in unterschiedlichen Kulturen immer mitentwickelt hat und ein Teil dessen ist und auch den Teil der Religiosität und Spiritualität mit beschreiben kann, ohne das an einer bestimmten Religionsform festzumachen. Aber dieser Frage nachzugehen ist durchaus etwas, was eine Population, eine Gruppe von Menschen, eine Kultur für sich auch definieren muss und möchte. Und dementsprechend gibt es unterschiedliche Ansätze und Vorstellungen davon, also beispielsweise in Naturvölkern auch vertretende Meinung, dass es ein eben typischer Kreislauf des Lebens ist und es quasi wieder der Mutter Natur zugeführt wird. Es gibt die, du hast es eben gesagt, daran erkennt man schon vielleicht auch deine Vorstellung oder mit dem du auch aufgewachsen bist, wieder zurückgeholt werden, also eine Art Dualismus zwischen Körper und Geist und dementsprechend ein Trennen davon, wo im Hinblick der Materialismus eher beschreibt, die Psyche und der Geist ist etwas, was anhand der körperlichen Strukturen, der biochemischen Prozesse entsteht und mit dem Ableben, mit dem Sterben auch verschwinden wird. Und wir haben andere Theorien, die sich eher auch in der Physik aufhalten, wie der Energieerhaltungssatz. Energie kann nicht einfach verschwinden, also irgendwo muss es hingehen. Die Frage ist, hat es eine Form des Bewusstseins? Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was viele interessiert. Und der Frage nachzugehen ist sehr spannend. Es ist sehr schwierig, das Ganze, glaube ich, zu erforschen. Die Untersuchungen, die wir jetzt im Vorfeld auch mit eingebaut haben, sind spannend und sind spannende Ansätze, werden aber auch nicht die ultimative Lösung geben, aber vielleicht neue Forschungsfragen aufrufen, um dann mehr Erkenntnis dazu zu gewinnen.
Mhm. Trotzdem, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, eine Definition von uns Menschen, man kann sagen, wir sind Lebewesen, die sich ihrer eigenen zeitlich begrenzten Lebenszeit bewusst sind. Oder anders formuliert, wir wissen um den Tod. Wir wissen, wir werden eines Tages sterben. Ich glaube, das unterscheidet uns von den Tieren, oder? Wie ist da denn wissenschaftlicher Stand?
Davon gehen wir aus. Hm. Und zwar bezieht sich das Ganze, und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt, auf das Thema Bewusstsein. Und bewusste Wahrnehmung spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Nicht nur, was passiert irgendwie, sondern diese zeitliche Begrenzung des Lebens an sich, sich bewusst zu werden, was sich im Laufe des Lebens unterschiedlich auch entwickelt. Also die Erkenntnis und die Wichtigkeit dessen kommt vielleicht eher erst am Ende des Lebens und beginnt nicht am Anfang des Lebens, weil man ja noch viel Zeit vermeintlich vor sich haben wird. Und wir gehen davon aus, dass andere Tiere diese oder andere Lebewesen vielmehr dieses Bewusstsein in dem Sinne nicht haben. Und dementsprechend ist die Betrachtung dessen, was danach kommt, der nächste Schritt eigentlich, zu sagen, okay, was ist mit meinem Geist vielleicht auch möglich, mir auszumalen, was passieren könnte, weshalb uns dieses Thema, glaube ich, so brennend interessiert.
Ja, und du hast eben das Thema Religion natürlich auch schon angerissen. Auch das, glaube ich, ist eine menschliche Sache. Natürlich, wir haben ein Bewusstsein, also auch wir sind, davon gehen wir mal aus, die einzigen Lebewesen auf der Erde, die einen Glauben entwickeln können oder eine Religion haben, der sie folgen. Und was, glaube ich, im Grunde alle Religionen eint, es gibt ein Konzept für, was ist nach dem Tod. Also gehen wir zurück zur Mutter Erde, werden wir wieder in den Kreislauf eingekreist oder gibt es eine Wiedergeburt oder gibt es ein Paradies, gibt es eine Hölle. Also alle Religionen basieren irgendwie auf einer Annahme oder auf einem Glauben daran, dass es eben nach dem Tod weitergeht, in welcher Form auch immer. So, und deswegen finde ich diese Frage, das ist eine Menschheitsfrage. Ja, was ist der Tod und vor allem, was passiert danach? Und ihr wisst, wir hier bei den Health Nerds, wir sind ein Wissenschaftspodcast. Wir sind immer auf der Suche nach wissenschaftlichen Antworten. Natürlich ist auch die Wissenschaft immer eine Frage, wie man bestimmte Werte oder Daten interpretiert und wie man sie versteht. Aber wir versuchen uns, so gut es geht, eben wissenschaftlich an diese Themen zu nähern. Und das wollen wir auch heute unbedingt so machen. Also, wir wollen hier nichts beschönigen, niemandem Angst machen oder um Gottes Willen in irgendeine Form lenken, sondern wir wollen einfach mal schauen, weil ich es spannend finde. Und wir hoffen, dass es euch genauso interessiert. Was ist der Tod eigentlich genau? Klammer auf. Vielleicht können wir auch da etwas ableiten. Wie können wir den möglichst weit von uns wegschieben und gut leben, gesund leben? Denn das ist ja auch immer unser Ziel hier bei den Health Nerds. Und wir wollen natürlich schauen, die Wissenschaft rund um diese Nahtoderlebnisse und um Menschen, die von diesen berichten. Was hat es damit auf sich? Was glaubt die Wissenschaft momentan zu wissen, wie es nach dem Leben weitergeht? So, und jetzt also, Matthias, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jetzt lass uns mal anfangen. Du hast dich mit diesem Thema sehr intensiv befasst. Rein wissenschaftlich, woran sterben wir Menschen eigentlich genau? Also klar, jeder würde jetzt sagen, das ist natürlich unterschiedlich. Der eine stirbt beim Autounfall, der andere schläft einfach ein, wacht nicht mehr auf, der dritte hat einen Herzinfarkt, der vierte hat vielleicht Krebs. Aber ich glaube, wissenschaftlich ist die Definition vom Sterben oder vom Tod eine andere.
Das ist, glaube ich, eine der spannendsten Fragen, weil das sorgt schon auch dafür, um einen anderen Blick auf das Thema zu lenken, weil woran ist ein liebender Mensch vielleicht verstorben? Man würde genau das, wie du es gerade gesagt hast, das einteilen. Wir haben die epidemiologischen Daten dazu, wir wissen die Sterblichkeitsraten, die sich hauptsächlich im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, chronische Atemwegserkrankungen, Krebserkrankungen, das wäre so das, was man doch wahrscheinlich ziehen würde, aber lasst es uns vielleicht mit einem ultimativen Mechanismus des Sterbens oder des Todes eben auch nochmal mit aufgreifen. Und da haben wir, egal was dann als Erkrankung, als Ursache im Vorfeld stand, etwas, was sich eher auf zellulärer Ebene abspielt. So, das heißt, egal was die Ursache der Erkrankung oder die Mechanismen dort angeht, wenn wir sterben, haben wir am Ende auf zellulärer Ebene ein großes Problem, nämlich dass aus welchen Gründen dann auch immer Energie nicht mehr produziert werden kann. Und die Energie, haben wir kürzlich erst zu gesprochen, bezieht sich auf Adenosintriphosphat. Kann meine Zelle nicht mehr ausreichend Energie produzieren oder gar nicht mehr Energie produzieren, dann wird es zum Zelltod führen und es wird auf Organebene oder Gewebsebene und dann Organebene und Organsystemebene zum Multiorganversagen führen. Und es ist letztendlich ein Thema von Energie, die nicht produziert werden kann. Dann haben wir sofort eine Verbindung, die auch in Richtung Sauerstoff und Hypoxie mit in Verbindung steht. Chronische Hypoxie ist tödlich und dementsprechend Gewebe, das nicht mehr ausreichend versorgt werden kann. Wir haben eine Verschiebung im Elektrolythaushalt, Natrium und Kalium ganz spezifisch mit zu benennen, und Energie, die aufgenommen wird in Form von Glucose beispielsweise, die nicht mehr zur Verfügung steht. Und das haben dann alle, die eigentliche Todesursachen, haben dann alle das gemeinsam. ATP-Mangel, Natriummangel, Glukosemangel, zu wenig Sauerstoff und anschließendes Multiorganversagen, viele freie Radikale, die gebildet werden. Und das ist dann letztendlich die ultimative Todesursache, wohingegen es unterschiedliche Auslöser dafür gibt, die sich beispielsweise über Erkrankungen definieren lassen.
Okay, das heißt also, nur dass ich es richtig verstehe, egal was am Ende dazu geführt hat, dass mein Körper oder einige Funktionen eben nicht mehr arbeiten können, das Absterben des Gehirns oder der Zellen im Gehirn sorgt am Ende dafür, dass das eintritt, was wir Tod nennen.
Naja, das ist ein sehr spannender Punkt, weil es geht nicht explizit um das Gehirn und das, da sollten wir uns gleich auch die aktuelleren Ergebnisse zu diesem Thema anschauen, die dann sehr eng mit dem Thema Nahtoderfahrung auch zusammenhängen. Das Gehirn spielt hier nochmal eine gesonderte Rolle. Schauen wir uns das mal so notfallmedizinisch ganz klassisch an. Das heißt, wir haben die Feststellung des klinischen Todes und die primäre Situation, dass jemand erstmal reanimationspflichtig wird. Mhm. Das ist das, was wir immer tun sollten, wenn jemand umfällt und nicht keine Atmung mehr festzustellen ist, also sich nicht viel Mühe machen, um irgendeinen Puls zu finden, keine Atmung festzustellen, bitte anfangen zu reanimieren. Das ist ganz wichtig. Und Reanimation heißt, auf dem Brustkorb ein Drittel Thoraxtiefe reindrücken, 30 Mal in der Wiederholung, dann darf man zwischendurch beatmen, Rettungsdienst holen und so weiter. Also dieser Teil gehört auf jeden Fall mit dazu. Und dieses Erliegen des Systems, sprich, warum wird dann jemand reanimationspflichtig? Das kann beispielsweise ein Herzinfarkt gewesen sein.
Nur ganz kurz, dass wir das direkt an dieser Stelle einmal mit erwähnen, weil das finde ich spannend. Jeder weiß das mit diesem Reanimieren und
hoffentlich
30 Mal und dann irgendwie in den Mund oder auf die Nase beatmen. Aber nur, dass wir es einmal nochmal klären. Mit diesem Drücken, mit dem 30 Mal Reanimieren, was machen wir genau? Wir halten quasi den Blutkreislauf im Zirkulieren. Wir verteilen weiterhin das Blut im Körper, dass überall die Zellen mit Sauerstoff versorgt werden, dass die also weiter Energie erzeugen können.
Ja. Und das ist der wichtige Punkt. Also wir drücken mittig auf den Brustkorb, dort wo das Herz größtenteils liegt, und wir erzeugen mechanisch ein Zusammenpressen und Öffnen des Herzens.
Wir pumpen quasi manuell.
Genau. Der entscheidende Punkt ist, und das hatte man, also wer sich noch früher an seine Führerscheinprüfung, wenn das immer aufgekommen ist, erinnert, die Zahlen verändern sich auch immer mal wieder. Die Laienreanimation wird auch gerne mal gesagt, dass man bitte einfach nur drücken soll. Sich nicht zu viel Gedanken um, wie beatme ich richtig. Wichtig ist, dass man drückt, weil wir brauchen, und dafür braucht es eben einen gewissen Blutdruck, dass der Körper auch dementsprechend an allen Stellen mit Blut versorgt werden kann. Mhm. Und in erster Linie zählt das Gehirn mit dazu. Mit der Beatmung gebe ich quasi Luft in die Lungen und wenn ich wieder anfange zu drücken, zirkuliert das Blut weiter. Das Problem ist nur, wenn ich zu schnell wieder unterbreche, baut sich nicht genügend Blutdruck auf. Deshalb vor allen Dingen bitte immer weiter drücken. Das ist das Entscheidende und wir ersetzen mechanisch von außen quasi das, was das Herz elektrisch initiiert, eigentlich mit der Muskelkontraktion sonst tun würde, also eine normale Saugpumpfunktion des Herzens.
Okay, zurück zu meiner eigentlichen Frage.
Ja.
Das Gehirn.
Genau.
So, also nur auch, um da nochmal einen Schritt zurückzuspringen. Wir haben ja gerade anfangs über das Bewusstsein gesprochen.
Ja.
Jetzt ist natürlich auch eine Frage und auch da wirst du keine Antwort geben können, weil niemand wirklich eine Antwort hat. Aber wo sitzt denn das Bewusstsein in unserem Körper? Ist es im Gehirn? Ist es überall? Ist es in unseren Zellen? Sitzt es irgendwo in der Mitte unseres Körpers? Da hat auch jede Religion natürlich eine andere Vorstellung oder jeder kultureller Kreis. Ich glaube, die Asiaten, wenn wir uns das Thema Chi angucken und Energieströme im Körper, haben wieder eine ganz andere Vorstellung davon. Aber ich sag mal, wir gehen doch wahrscheinlich davon aus, dass irgendwie unser Geist im Gehirn sitzt, oder?
Ja, aber wichtig ist, du hast zwei Dinge jetzt zusammengebracht. Du hast einmal das Bewusstsein mit reingebracht und das lässt sich schon relativ klar definieren, welche Strukturen wichtige Rollen dabei spielen. Also insbesondere die Großhirnrinde, also der Kortex, präfrontaler Kortex, parietaler Kortex, temporaler Kortex, Okzipitallappen, die quasi als Strukturen wichtig sind, subkortikale Strukturen, da haben wir so Dinge wie Thalamus, das Tor zum Bewusstsein, das heißt, wir kriegen Informationen aus der Peripherie, von Sinnesorganen kriegen wir Informationen und der Thalamus entscheidet, wie viel der Informationen dann an das Bewusstsein quasi weitergegeben werden. Mhm. Wenn wir uns die andere Thematik, und du hast den anderen Begriff gerade genannt, den Geist anschauen, so, dann ist eher die Frage, ist Bewusstsein und Geist das Gleiche? Und die Frage lässt sich dann vielleicht schwieriger beantworten und wo sitzt sie? Die Seele, wenn wir vielleicht auch davon sprechen wollen. Der Frage kann man unterschiedlicher Natur, glaube ich, nachgehen. Man kann ihr philosophisch nachgehen, man kann ihr mit einer Glaubensrichtung nachgehen. Und es geht nicht darum zu sagen, das eine ist falsch oder richtig. Wir können aber schon versuchen herauszufinden, was passiert. Und wenn wir gerade mehr im Hinblick der Nahtoderfahrung sprechen, dass wir hier tendenziell über bewusste Wahrnehmungen sprechen. In den Momenten, wo wir eigentlich schon tot sind. So, das ist interessant. Also ein Prozess, wo wir keinen kardiovaskulären Kreislauf mehr haben, weil das Herz nicht mehr pumpt. Wird kein Blut mehr transportiert, wird kein Sauerstoff mehr transportiert. Und der Auslöser beginnt, wie gesagt, am Herzmuskelgewebe aufgrund eines Herzinfarktes. Und am Ende sorgt das in allen Organen für das Thema Energiemangel und in allen Zellen für das Thema Energiemangel, keine Glucose, kein Natrium, Fehlverteilung, Multiorganversagen, alle Organe versagen und dann tritt quasi der Tod ein. Aber hier geht es darum, dass das Gehirn eine gesonderte Rolle einnimmt, weil auch da zu deinem Punkt von vorhin, wo du sagtest, na, das Gehirn hat dann letztendlich keine Energie mehr. Das ist sehr spannend in Untersuchungen mittlerweile festgestellt, dass das Gehirn alles andere macht als das, was man nämlich eigentlich denkt. Sobald die Zirkulation des Blutstroms abnimmt oder weggeht und kein Sauerstoff mehr an das Gehirn transportiert wird, würde man eigentlich sagen und lehrbuchmäßig sagen, nach 2 Minuten, nach 3 Minuten, da sollte bitte irgendwie begonnen werden zu reanimieren, weil sonst kommt es zu irreversiblen Hirnschädigungen. Und nach 10 Minuten sind Hirnschädigungen sehr wahrscheinlich. So, dann kann ich zwar immer noch reanimieren, aber das Gehirn fängt an abzusterben. Jetzt kommt aber etwas anderes Spannendes mit hinzu. Was sich zeigt ist, dass es eine höhere Aktivität in unterschiedlichen Gehirnregionen gibt. In den Regionen, wo wir von Bewusstsein sprechen, im temporalen Kortexbereichen beispielsweise. Und es kommt zu einer bestimmten, und man kann ja die elektrischen Strömungen im Gehirn abgreifen mit sogenannten EEG-Messungen. Und wir sehen genau das, bricht die Versorgung im Rahmen der Reanimation, hört das Herz-Kreislauf-System auf zu arbeiten, kommt unmittelbar eine höhere Aktivität in Gehirnstrukturen hinzu, die wir als bewusste Reaktionen wahrnehmen können. Und sie halten an und stoppen nicht irgendwie, sondern sie halten, und da gibt es einige Untersuchungen, es gibt noch nicht extrem viele, auch Fallbeispiele, aber sie zeigen, sie nehmen zu. Hole ich die Person dann wieder zurück, kann es durchaus sein, dass sie beschreiben, ich habe es wahrgenommen, was passiert ist. Ich habe es wahrgenommen, obwohl doch eigentlich kein Leben mehr stattfindet.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy. Das sind einige der Top-Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High-Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen, probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code HealthNerds15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau es dir doch einfach mal an, während du jetzt die Health Nerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HealthNerds15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Also ich sitze hier schon mit Gänsehaut, Matthias, weil du hast jetzt natürlich schon hier 2 Kapitel übersprungen. Ich wollte ja langsam eher hinkommen, weil das, was du gerade gesagt hast, das müssen wir nochmal ein bisschen filetieren und uns genauer anschauen. Ja. Bisher also ist die Wissenschaft eher davon ausgegangen, das ist so das, was auch, ich sag mal, bei Medizinern, Ärzten und so weiter im Verständnis war, dass wenn das Gehirn relativ kurze Zeit keinen Sauerstoff mehr bekommt, also nicht mehr mit Blut versorgt wird, was zirkuliert, was sauerstoffreich ist, dass nach 2, 3, 4 Minuten eigentlich sofort der Absterbeprozess einsetzt, die Zellen sofort kaputt gehen und irreparable Schäden entstehen und auch eben das Ganze also eben nicht mehr rückgängig machbar ist, sondern das ist dann tatsächlich der Prozess des Sterbens. Man ging also auch davon aus, dass das Gehirn in diesen Momenten, es wird nicht mehr versorgt mit Sauerstoff, es kann also auch nicht mehr arbeiten oder es kann nicht mehr auf Höchstleistung arbeiten. So, jetzt hast du schon angerissen, neueste Untersuchungen, und das ist spannend. Vielleicht kannst du uns da nochmal mehr erzählen, wie man das denn untersucht hat, wie man das gemacht hat. Denn neueste Untersuchungen zeigen eben eigentlich das Gegenteil. Das Gehirn wird in dem Moment, wo der vermeintliche Tod eintritt, hyperaktiv und fängt an, wie wild zu funken und zu feuern und zu arbeiten, die Neuronen, die Verknüpfungen. Da ist ein wahres Feuerwerk. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie hat man das untersucht? Warum ist man jetzt erst darauf gekommen? Und was sind die Erkenntnisse aus diesen Versuchen?
Also, wir können das ja offen sagen, du hattest ja dieses Thema quasi vorgeschlagen, weil du einen Artikel gelesen hast kürzlich, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt hast. Du hast die Doku-Serien und so weiter dazu angesprochen, weshalb wir uns dann auch nochmal in dieses Thema vertieft haben. Und es gibt neuere Untersuchungen aus 2023, die genau das versucht haben. Wir verlinken gerne auch nochmal in den Shownotes die Studien zu dem Thema. Und hier geht es eher, das ist das, was ich meine, eher um kleinere Populationen. Ich versuche es einmal zusammenzufassen. Es geht um Menschen, wo relativ klar ist, dass sie sterben werden. Sie sind schon an einer Beatmungseinheit und einer Herz-Lungen-Maschine quasi mit angeschlossen und könnten quasi nicht eigenständig überleben. Und was dann getan worden ist, sie haben dann neben dem EKG, also der elektrischen Aktivität des Herzens, sich das EEG, also die elektrische Aktivität des Hirns, angeschaut und haben das gemessen. Und haben dann bei dem Abstellen der Geräte und auch nicht bei allen Teilnehmern und auch nicht im gleichen Umfang, aber bestimmte Hirnregionen und bestimmte oszillierende, also elektrische Aktivitäten, den sogenannten Gamma-Wellen oder Gamma-Oszillationen, in dem Bereich Aktivität festgestellt und was quasi interpretiert wird mit einem Energieschub, also mehr Energie, die quasi in Richtung Gehirn geht, obwohl gar nichts mehr zirkuliert. Und das konnte gemessen und bestimmt werden. Das heißt, das sterbende Gehirn, und es ist noch nicht tot, sondern es ist am Sterben, sorgt, und so ist die Theorie, für ein extra Aufbäumen, um das Problem zu lösen. Und es findet in Regionen statt, die zum Bewusstsein mit dazugehören. Diese Verbindung ist wichtig, weil wir haben das sterbende Gehirn, was eine Lösung versucht zu finden, zeigt uns aber auch, stell dir vor, du würdest die Person zurückholen, dann sind Interpretationen oder wahrgenommene Dinge, die sie als Nahtoderfahrung bezeichnen würden, auch bewusst wahrgenommene Dinge von Gesprächen, von Themen, die wiedergeben können, da wurde auf mir rumgedrückt, ich habe gesehen, dass die Medikamente gespritzt haben, genau solche Berichte gibt es auch dazu, ließen sich quasi darüber erklären.
Und das heißt nur, da muss ich nochmal reingehen. Ja. Das heißt, das Gehirn, das hat man also gemessen, ich glaube, es war sogar eine Wissenschaftlerin, die das mit ihrem Team gemacht hat. Es war gut beschrieben, dass sie natürlich mit allen Sterbenden vorab gesprochen hat, ob sie dem einwilligen und sich quasi der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Was ich spannend finde, und nur, dass ich es nochmal verstehe, also offenbar wird unser Gehirn, wenn es abstirbt, bäumt sich auf, will quasi eine Lösung finden, so hast du es formuliert. Es gibt einen Energieboost, das Gehirn wird, ich will mal sagen, hypersensitiv auch. Das heißt, es nimmt vielleicht auch Dinge wahr, die wir so im Alltag, wenn unser Gehirn bestenfalls auf 100% Leistung läuft, vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber wenn es eben overpaced ist oder wie man in der Techie-Sprache sagen würde, übertaktet wird, ja, also wenn der Prozessor richtig mit Strom gepowert wird, dann passieren plötzlich also Dinge, die wir in der Wahrnehmung, wenn wir sie denn wahrnehmen würden, und da kommen wir zu diesen Nahtoderlebnissen, eben als etwas Außergewöhnliches, vielleicht auch, ich will nicht sagen Geisterhaftes, aber als etwas, was wir so nicht erklären können, wahrnehmen würden. Licht am Ende des Tunnels. Ich habe meinen Körper verlassen, habe mich im Bett liegen sehen, die Ärzte, wie sie mich reanimiert haben. Ich habe gesehen, wie mir Schläuche gelegt wurden und so weiter. Solche Gespräche oder Zeugenberichte gibt es ja viele, da reden wir auch gleich nochmal detailliert drüber. Aber das finde ich interessant. Das wäre zumindest mal eine wissenschaftliche Idee davon, warum viele Menschen unabhängig voneinander ähnliche Dinge beschreiben. Habe ich das als Laie jetzt richtig zusammengefasst, Matthias?
Du hast das, ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst und ich würde noch etwas ergänzen. Dieses Aufbäumen, oder du hast es eben mit dieser 100% Kapazität oder wie auch immer, wie man es beschreiben würde, bitte nicht verwechseln mit einem unkontrollierten elektrischen Impuls, der einfach im Gehirn losgeht. Das ist sehr zielgerichtet und sehr spezifisch und sehr lösungsorientiert, was passiert. Mhm. Und das passiert nicht nur die typischen 10 Sekunden oder ähnliches, sondern nachweislich mehrere Minuten bis zu vielleicht sogar einer Stunde, wo diese Aktivität noch stattfindet.
Wahnsinn.
In dieser Untersuchung wurde ja auch gar nicht reanimiert, sondern es wurden nur die EEG-Nachweise nochmal mitgeführt und diese Aktivität quasi mit abgegriffen. Ich will einen wichtigen Punkt sagen. Es ist nach wie vor so, dass Gehirnstrukturen geschädigt werden und wenn nicht reanimiert wird, dann auch wirklich das Gehirngewebe zerstört wird. Mhm. Auch irreversibel zerstört wird. Das heißt, dann kann ich das Problem nicht mehr lösen. Und auch bei dieser Untersuchung zeigt nicht bei allen bei allen Probanden zeigt sich nicht diese erhöhte Gamma-Aktivität, sondern eben nur bei 50%. Das heißt, es muss nicht unbedingt eine ultimative Verbindung dazwischen bestehen, aber das könnte vielleicht auch erklären, dass manche etwas wahrnehmen und andere vielleicht in dem Kontext auch nicht, wenn sie zurückgeholt werden. Ja? Wichtig ist nur zu verstehen, zielgerichtete im Zentren des Bewusstseins Aktivität in bestimmten Bereichen, ein Aufbäumen, um das Problem zu lösen, die länger anhält, vielleicht sogar als die Reanimation laufen würde.
Wahnsinn. Also ich habe wirklich Gänsehaut, weil es ist, ich finde es ein unglaublich spannendes Thema und du hast auch schon gesagt, es ist eben nicht nur ein rein wissenschaftliches Thema, sondern man kann sich diesem Thema eben auch von der philosophischen oder religiösen oder kulturellen Seite nähern. Das wollen wir heute auch alles machen, aber jetzt lass uns tatsächlich mal den nächsten Schritt machen und über diese sogenannten Nahtoderlebnisse sprechen. Ich glaube, wir brauchen das nicht groß erklären. Jeder hat bestimmt irgendwie davon schon mal gehört. Also Menschen, die sterben oder vielleicht sogar schon dem Tod geweiht waren, aber dann eben doch irgendwie es geschafft wurde, sie zurück ins Leben zu holen durch besonders geschickte Ärzte, durch eine Reanimation, die funktioniert hat, wodurch auch immer. Und da gibt es eben eine Vielzahl von Menschen überall auf der Welt, die eben im Nachgang dann berichten, boah, ich habe wahnsinnige Dinge erlebt, während ich hier offenbar am Sterben war oder schon gestorben war. Wie können wir uns dem Thema nähern? Vielleicht schauen wir mal, was eint eigentlich fast alle dieser Erlebnisse, wenn man sich das mal anschaut aus wissenschaftlicher Sicht. Wo kann man da Parallelen finden? Was sind Dinge, die bei diesen Nahtoderlebnissen von vielen Leuten ähnlich oder gleich erzählt wurden?
Vielleicht fangen wir doch nochmal mit der, also du sagst, jeder hat schon mal irgendwie davon gehört. Lass uns trotzdem versuchen, mit einer Definition zu starten. Also Nahtoderfahrungen sind intensive und oft, Achtung, transformative Erlebnisse, die Menschen berichten, wenn sie sich in lebensbedrohlichen Situationen befinden oder klinisch tot sind, aber wiederbelebt werden. So würde ich versuchen, das zu definieren. Und es gibt einige Hauptaspekte, die auch gleichzeitig mit Charakteristika mit eingehen. Du hast schon eben so ein paar Begriffe genannt wie Licht am Ende des Tunnels oder ähnlichem. Und genau da geht es rein. Und man kann es charakterisieren, zum Beispiel in dem Bereich Gefühl oder ein Gefühl von Frieden und Ruhe. Das ist etwas, was auch nach dem Zurückholen, wenn man diese Nahtoderfahrung beforscht, dann kann man sie qualitativ und quantitativ beforschen, eher mit Interviews oder mit Abfragen quasi, ob etwas wahrgenommen worden ist oder innerhalb der qualitativen Interviews mehr Informationen herauszufinden, ob sich das auch deckungsgleich ist mit dem, was die anderen in dem Raum mitbekommen haben, ob das stimmig ist. Dieses Thema, ein Gefühl von Frieden und Ruhe zu haben, das wird häufiger berichtet von Menschen. Ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit, der Ruhe, der Losgelöstheit, des körperlichen Schmerzes oder des Stresses. Und auch hier gibt es natürlich Theorien, wo könnte das herkommen? Also da haben wir verschiedene nicht unwichtige Substanzen, unter anderem auch Endorphine, die mit ausgeschüttet werden. Es gibt die sogenannte DMT-Theorie, also Dimethyltryptamin ist ein Stoff, der endogen produziert werden kann, eben auch im Gehirn mit produziert werden kann und strukturell mit dem Neurotransmitter Serotonin verwandt ist. Und in der Abwesenheit von Sauerstoff, also bei Hypoxiezuständen, steigt das unmittelbar mit an. Es ist, wie gesagt, eine der Theorien. Endorphine gehören quasi auch mit dazu, weshalb dieses Gefühl von Frieden und Ruhe mit dazu kommt oder eben auch der häufig erwähnte Bericht, dass dieser Zustand, den man
hatte,
nicht vergleichbar ist mit dem, was man vorher schon mal hatte und für einige vielleicht auch ein Fall ist, um ihn wieder erzeugen zu wollen. Also fast schon Sucht wäre übertrieben, damit einzuführen, aber schon etwas, was Außergewöhnliches war und man diesen Zustand gerne wieder erreichen möchte. Es gibt ein anderes Charakteristikum, was wir bei Nahtoderfahrung immer wieder hören, und das sind die außerkörperlichen Erfahrungen, extrakorporale Erfahrung. Also das Gefühl, den Körper zu verlassen und aus einer anderen Perspektive, gerne wird diese Vogelperspektive beschrieben, sich selbst und die Umgebung eher wahrzunehmen. Es gibt das Phänomen dieses Tunnelphänomens oder das Licht am Ende des Tunnels. Das kommt ganz häufig und immer mal wieder mit davor, dass ein oft helles, warmes Licht am Ende eines Tunnels zu erkennen ist. Auch das ist etwas, was sich mit der Information, die wir mittlerweile haben, oder den Nachweis von einer erhöhten Hirnaktivität im Bewusstseinszentrum durchaus nachvollziehbar, warum das vielleicht entstehen könnte, warum man das mit wahrnimmt. Und wir haben das Thema der Begegnungen mit verstorbenen oder spirituellen Personen. Und das ist etwas, was viele auch beschreiben, nämlich den Blick, den Rückblick auf das gesamte Leben. Mhm. Und dieses Abspielen nochmal, bei mir ist nochmal alles parallel irgendwie durchgegangen. Das spricht genau in den Momenten für diese Hirnaktivität und dementsprechend auch eine Wahrnehmung dessen, dass man sagt, hier sind mir bekannte, liebende oder bereits verstorbene Personen, die in dem Gesamtkontext erzeugen, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt genau so passiert und jetzt kommen sie wieder zurück.
Das heißt, Matthias, auch hier die wissenschaftliche Erklärung oder der Versuch, es zu erklären, das Gehirn ruft in dieser Hyperaktivität plötzlich alles Mögliche an Erinnerungen ab, an abgespeicherten Emotionen, an besonderen Momenten, die erste Liebe, besondere Momente mit den Eltern, Frau, Kinder, wie auch immer. Und das wird mir ja innerhalb von Sekunden, von Minuten so quasi ins Bewusstsein gerufen durch diese Hyperaktivität, dass natürlich eine Interpretation auch sein könnte, ich erlebe das gerade in dem Moment nochmal oder die sind alle hier oder ich bin bei denen und das wohlige Gefühl, du hast es gesagt, diese Geborgenheit, diese Wärme, dieser Frieden,
genau,
dass sich das einstellt aufgrund dieser vielen positiven Emotionen, die ich gespeichert habe und vielleicht in dem Moment mein Gehirn abruft.
Ja, also durchaus. Und es zeigt natürlich durch die Hirnaktivität und die zielgerichtete Aktivität im Bereich des Bewusstseins auch etwas, was nachher natürlich auch dann wieder rückwirkend interpretiert wird und nochmal nachgespürt wird, wahrgenommen wird. Also wir können hier nicht von einer objektiven Wahrnehmung vielleicht in dem Moment sprechen, aber ich nehme nochmal so ein paar andere Kriterien, dann wird es vielleicht nochmal klarer, wenn wir über das Thema der Zeitverzerrung, also viele beschreiben dann im Nachgang eine veränderte Wahrnehmung der Zeit, was total logisch ist, weil das Modell Zeit etwas, wissen wir seit Einstein, menschengemachtes ist und es gibt kein klassisches Zeitzentrum. Es gibt natürlich biologische Uhren und Rhythmen, das ist ganz klar, aber es gibt keinen Taktgeber, der sagt, okay, jetzt ist eine Sekunde um und noch eine. Durch die Verzerrung und die hohe Energie und dementsprechend auch hohe Aktivität können Zeiträume anders wahrgenommen werden, dass man das Gefühl hat, länger dort zu sein oder auch kürzer oder es ging ganz schnell oder es ging sehr, sehr langsam. Und dann finde ich zwei andere Aspekte auch noch sehr spannend. Das eine, das Gefühl einer Grenze zu haben, die sie nicht überschreiten sollen, wenn sie am Leben bleiben wollen. Das ist ein Bericht, der häufiger mit dazukommt. Und der Widerwillen oder die Entscheidung zur Rückkehr beziehungsweise auch die Wahlmöglichkeit, möchte ich weiterleben oder nicht, wird auch häufiger in dem Kontext mit beschrieben. Was in der gesamten Interpretation, und wie gesagt, das eine hängt vielleicht mehr in der, also wie als ob man reinzoomt, das andere, das Extrakorporale ist eher, ich nehme andere Dinge wahr. Ich habe mitbekommen, dass dieser Arzt mir dieses Medikament gespritzt hat und ein anderer da drauf rumgedrückt hat oder auf mir rumgedrückt hat. Und das extrakorporal wahrzunehmen, dementsprechend auch Sinnesreize vielleicht auch anders zu interpretieren. Mhm.
Es gibt auch tatsächlich Experimente oder Versuche, wo man dieses diese Trennung von Körper und Geist versucht hat, tatsächlich irgendwie zu erforschen, nachzuhalten, ob das wirklich stattgefunden haben kann. Du hast dich auch dazu nochmal informiert, Matthias. Man hat ein Experiment gemacht. Wie sah das genau aus?
Also es gibt größere Untersuchungen, die genau dieser Frage nachgehen. Auch das können wir gerne nochmal dazu verlinken. im Kontext, also Nahtoderfahrung, was passiert eigentlich mit dem Gehirn? Und im Kontext der Nahtoderfahrungen, was passiert unter der Reanimation? Und es gibt multizentrische prospektive Untersuchungen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Da gibt es neuere dazu. Aber um so einen groben Einblick nochmal da rein zu geben, was also passiert ist, ist unter der Reanimation im Nachgang, bevor die Patienten dann aus der Klinik wieder entlassen worden sind, für die, die es dann logischerweise überlebt haben, weil wir müssen anerkennen, dass auch die Reanimation und je besser wir auch werden, natürlich nicht eine hundertprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Aber für die Menschen, die überlebt haben und von Erinnerungen sprechen, das heißt Erinnerungen, die ihnen bewusst geworden sind, während der kardiopulmonalen Reanimation, hier jetzt eher mit 140 Überlebenden, die quasi untersucht worden sind, 67% der Menschen waren Männer und das Durchschnittsalter betrug 64 Jahre, zwischen 21 bis 94 Jahre, die Menschen, die quasi im Nachgang qualitativ und quantitativ mittels Interviews befragt worden sind. Und 39% der Patienten berichten über Erinnerungen oder spezifische Bewusstseinserfahrungen. 9% über diese Nahtoderfahrungen. Und 2% über visuelle und auditive Wahrnehmung, also irgendetwas gesehen zu haben oder gehört zu haben. Jetzt kommt der spannende Punkt mit dem Extrakorporalen, also dieses Rausgehende, das hatten sie versucht mit einzubauen, was sie schwierig darstellt. Sie wollten einfach eine objektive Messmethodik haben, indem sie auf den Schränken in den Kliniken Bilder gelegt haben und versuchen wollten, das quasi mit abzuprüfen.
Also oben auf dem Schrank drauf, sprich...
Oben auf dem Schrank, in der Vogelperspektive.
Der Patient konnte das aus dem Bett liegen gar nicht sehen, was das für Bilder sind?
Ganz genau. Und genau darum geht es. Das Problem war im Rahmen dieser Studie und diesem wirklichen Rauszoomen, und da müssen wir uns die Frage stellen, passiert das, ich komme jetzt wieder zurück zu dem objektiven Geschehen, also trennt sich hier jetzt irgendetwas ab, und da bin ich wieder bei deinem Thema, hat das mit Bewusstsein und ist das jetzt ein Geist, der den Körper verlässt und geht nach oben raus, guckt von oben auf sich selbst runter, auf die laufende Reanimation, guckt rüber zu den Schränken und sieht dort Bilder und kann sie im Nachgang beschreiben. Ist nicht bestätigt und es gibt auch nicht nennenswerte Ergebnisse. Es gibt Hinweise darauf, Einzelfälle, wo es irgendwie gewisse Andeutungen in die Richtung gibt. Aber nein, es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, dieses Extrakorporale ließe sich ja damit sehr schön beschreiben. Dass die Wahrnehmung extrakorporal ist, das finde ich mehr als berechtigt. Die Frage ist eher, passiert es dann auch, dass dort etwas rausgeht? Oder ist es eher die Frage, erhöhte Hirnaktivität sorgt letztendlich für eine andere Wahrnehmung dessen, was passiert ist? Und es gibt in dem Kontext ein Fallbeispiel, der sehr genau auch die gesamte durchgelaufene Reanimation widerspiegeln konnte, was sich mit den Berichten des Reanimationsteams auch mitbestätigt hat. So, das heißt, da scheint auf jeden Fall ein bewusstes Wahrnehmen stattgefunden zu haben. Und jetzt sind wir eher bei diesem Extrakorporalen auf einer anderen Ebene. Aber kann man zumindest nicht als erforscht sehen, dass da wirklich etwas rausgeht oder abschließend zu sagen, es geht etwas raus und das geht dann wieder zurück.
Spannend, wirklich. Also hochspannend. Ich kann mir auch vorstellen, wie schwierig es ist, eben als Wissenschaftler da Methodiken zu entwickeln, auch sensibel natürlich mit den Menschen umzugehen, die da im Sterben liegen, um wirklich valide Daten zu haben, was passiert in dem Moment und was ist dran an diesen Berichten und vor allem, was ist vielleicht wirklich auf der anderen Seite.
Ein Aspekt finde ich noch wichtig, was diese kognitiven Erinnerungen angeht, weil sie verschiedene Aspekte beschreiben und wir haben es jetzt irgendwie vielleicht auch eher positiv ausgedrückt, diese Nahtoderfahrungen sind irgendwie was Tolles. Das würde ich auf gar keinen Fall so unterschreiben. Diese kognitiven Erinnerungen bewegen sich in bestimmten Bereichen. Das heißt, das, was Erinnerungen oder dieses bewusste Wahrnehmen angeht, ob es Ängste sind oder eben etwas, was ich das Gefühl hatte von einem hellen Licht oder ähnlichem. Aber auch das Thema Gewalt oder Déjà-vu-Erlebnisse spielen hier durchaus eine Rolle. Warum erwähne ich das? Weil es durchaus auch eine Rolle spielen kann, wie Menschen im Nachgang von dieser Situation traumatisiert sind. Und wir reden hier von posttraumatischen Belastungsstörungen, die mit entstehen können. Und zeigt uns eigentlich, oder das gerichtet an das medizinische Fachpersonal, wie wir in solchen Reanimationssituationen unter Umständen auch mit dem Menschen, der zwar reanimationspflichtig ist und erstmal klinisch tot ist, aber eben nicht weg ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, diese Würde des Menschen auch in diesem Prozess, und ich will gar keinen vorwerfen, dass sie das nicht tun, aber ich weiß, wie wild Reanimationen manchmal ablaufen und man sehr in seiner Struktur, in seinem Algorithmus drin ist, um das Problem jetzt bestmöglich zu beheben. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt eben hoffentlich, das ist ja das Ziel, ein danach bei einem gesunden, gebliebenen Gehirn oder zumindest das, dass es sich regenerieren konnte. Und dann sind diese vielleicht entstandenen Ängste, die Gewalterfahrungen, die sich natürlich jetzt nicht eins zu eins decken müssen mit dem, was dann wirklich passiert ist, dass das etwas ist, was Menschen sehr belasten kann. Und vielleicht ist das ein Teil, der sich positiv dazu beitragen könnte, um dem auch entgegenzuwirken.
Spannender Punkt, weil das ist auch etwas, was ich dich noch fragen will. Ich habe auch gehört und gelesen von Menschen, die diese Nahtoderlebnisse hatten, die danach tatsächlich große Probleme hatten, sich hier auf ein normales Leben oder in ihr normales Leben wieder zurückzufinden, weil sie zum Beispiel auch davon berichten, dass dieses erhabene Gefühl, diese Geborgenheit, diese Wärme, dieses aller Schmerz ist weg, alle Sorgen sind weg, alles ist gut, du bist angekommen, dass das so ein starkes Gefühl ist, so ein Hochgefühl, dass du, wenn du zurückkommst in dein altes Leben, vielleicht überhaupt nicht mehr klarkommst mit all den Dingen, die das Leben so mit sich bringt. Hm. Es gibt wohl auch Menschen, die Gedanken daran haben, ihr Leben zu beenden, um eben wieder in diesen Tunnel zu kommen, wieder eben diese Gefühle zu haben.
Naja, also ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass das Zurückholen im Sinne von einer erfolgreichen, primär erfolgreichen Reanimation und das Weiterleben, und du hast gerade, es sind genau diese beiden Varianten auch, das heißt, sich das Leben vielleicht dann auch nehmen zu wollen, was irgendwie um einem Gefühl oder einer Erinnerung oder einem, ne, also wie wir es eben gerade besprochen haben, einer vielleicht bedingt durch Hirnaktivität dazu führende oder mich dazu führende, dort wieder hinzukommen, aber vielleicht auch wieder nicht über die Schranke hindurch zu gehen, sondern nur auf diesem Level wieder zu sein. Oder auch andersrum, dass es eher zu vielleicht auch depressiven Symptomen und Ähnlichem kommt. Es ist wichtig, sich dieser Tragweite und auch des Aufarbeitens bewusst zu werden für einen selbst im Rahmen der Familie, der Betroffenen. Und das heißt nicht, dass man es problematisieren muss, aber man dieses Thema auch anzugehen, zu besprechen, therapeutisch auch anzugehen, halte ich für durchaus einen wichtigen Faktor und nicht einfach nur, okay, ist jetzt dann wieder geschafft und dann hat sich das Thema erledigt, sondern jede Fachrichtung, sage ich mal, oder jede Person, die in diesem Kontext mit involviert ist, hat natürlich einen anderen Blickwinkel drauf. Rettende oder Ärzte haben natürlich den Blick drauf und sagen, wir wollen das positiv lösen, sprich primär erfolgreiche Reanimation. Aber es gibt logischerweise ein Leben danach, also ein Leben nach der Reanimation, nach dem Tod, was mit Leben quasi weitergeht, will meinen, dass wir schon auch diese Aufarbeitung quasi stattfinden muss. Von daher ist es wichtig, sich da auch im Nachgang therapeutisch auch mit behandeln zu lassen oder begleiten zu lassen.
Mhm. Matthias, auch mit dem Blick auf die Uhr, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich würde gerne nochmal mit dir einen kurzen Ausflug in die Welt der Philosophie machen. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben oder einen Überblick geben. Die Philosophen, was haben die für eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod? Gibt es da eine gemeinsame Marschrichtung sozusagen oder ist das auch sehr individuell?
Also es gibt verschiedene Richtungen, die eher eine philosophische Komponente haben. Ich habe es eingangs eben erwähnt. Ich finde es immer nochmal spannend, sich auch vor Augen zu führen, dieses Thema Dualismus versus Materialismus. Das heißt, es ist eine der philosophischen Diskussionen, die sich quasi darum dreht, dass im Dualismus etwas, was ich während des Lebens immer als mit einer meiner Aufgaben sehe, sich davon etwas zu verabschieden, Geist und Körper getrennt anzusehen. Und dementsprechend löst was wie folgt aus: Wenn es zum Tod des Körpers kommt, ist der Geist noch nicht weg. Und im Materialismus eben eher die Vorstellung, dass Bewusstsein oder der Geist dann auch ein Produkt der physikalischen Prozesse, der biochemischen Prozesse im Gehirn sind. Und das heißt im Umkehrschluss, stirbt der Körper, ist auch alles dementsprechend weg. Ich nehme immer gerne nochmal die physikalische Herangehensweise des Energieerhaltungssatzes mit dazu. Das heißt, die Energie, die unser Körper hat, kann nicht einfach verschwinden, die wir gespeichert haben in unseren, sie muss irgendwohin in dem System auch wieder zugeführt werden. Die spannende Frage ist, tut es das in Form einer komplexeren Struktur oder bricht es auf die Einzelteile runter. Also dementsprechend, wenn ein Körper sich zersetzt und es wird einfach der Natur wieder zugeführt. Die religiösen Perspektiven, wenn wir von dem philosophischen, und es gibt viele philosophische Ansätze und vielleicht haben andere auch noch andere bekannte Ansätze, die sie uns auch nochmal mitteilen möchten. Aus religiöser Perspektive hast du schon ein paar Dinge angesprochen, wie das Thema der Wiedergeburt. Das schließt gerne dort mit an, dass man sagt, materialistisch, es ist vielleicht beendet, aber es wird energetisch wieder zugeführt. Also ist das Thema Wiedergeburt durchaus etwas, was wir in Religionen finden. Hinduismus, Buddhismus beispielsweise. Du hast die Variante von Paradies und Hölle angesprochen, ob im Christentum oder im Islam. Da glaube ich, ist es wichtig, drauf zu schauen, dass man sich mit etwas identifizieren kann. Und vielleicht auch der eigenen Religion, mit der man aufgewachsen ist, die einem eher aus den Vorgenerationen, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern mitgegeben worden ist, vielleicht auch für sich nochmal eigene Schlüsse herauszuziehen. Ich halte es für durchaus für sehr wichtig. Es ist wohl eines der, du hast es eingangs auch gesagt, eines der menschlichsten Dinge, die es wohl gibt. Das ist der Glaube selbst. Es ist die Spiritualität und ja auch die Religiosität. Das heißt nicht, ich muss mich einer bestimmten Religion dafür anschließen, aber es ist das Menschlichste, was es gibt. Wir wissen, wenn wir es nochmal auf der Langlebigkeitsperspektive betrachten, dass Glauben durchaus ein Faktor ist, um länger zu leben. Lässt sich relativ simpel erklären, dass ob wir jetzt Meditation, Gebet oder ähnliches mit angehen, wir eine hohe Hirnaktivität haben und eine emotionale Ausgeglichenheit, positive Emotionen, die damit in Verbindung stehen, eine Verbundenheit, hier die spirituelle Perspektive, mit etwas Höheren, den Sinn und Zweck besser verstehen zu können. All das sind Aspekte, die im Leben hilfreich sein können und dann natürlich sich auch positiv auf die Todesvorbereitung oder auf das Sterben durchaus mit eine Rolle spielen können. Ich halte es eher für kritisch, aber das ist jetzt komplett meine eigene Meinung, wenn in der Religion zu sehr versucht wird, das Thema Sterben, was dann etwas dann vielleicht ganz Schreckliches ist, zu kategorisieren. Wenn du hier nicht lieb warst, dann geht's einmal nach rechts und wenn du hier lieb warst, dann geht's in die andere Richtung. Das halte ich für ein bisschen schwierig, weil es eher versucht wird, der Gesellschaft oder einer bestimmten Kultur einen Ausdruck zu verleihen, was eher anderweitig gesteuert ist. Wenn man sich aber mit einem dieser Modelle gut fühlt und es einem gut damit geht, ist es durchaus etwas, woran man dann auch glauben kann. Und das halte ich für einen wichtigen Punkt, da auch näher sich mit etwas Höherem im Universum zu verbinden.
Super, Matthias. Also es ist für mich eine absolute Highlight-Folge schon jetzt, definitiv. Und ich danke dir für eure Mühe und Vorbereitung, auch die ganzen Studien und Ergebnisse sich anzuschauen und da wirklich sich hunderte Seiten durchzulesen, um uns hier sehr komprimiert und kompakt und vor allem sehr verständlich einen Einblick zu geben, was passiert, wenn wir sterben? Was hat es mit diesen Nahtoderlebnissen auf sich? Wie lassen sich bestimmte Nahtoderlebnisse oder Dinge, die beschrieben werden, wissenschaftlich erklären? Dafür großen Dank. Leute, heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde dazu und ich bin sicher, es gibt viele Fragen. Stellt sie uns, schickt sie uns rüber über artgerecht.com, über Instagram Direct Message oder auch über Facebook. Kontaktiert uns gerne und nächste Woche werden wir hier in der Sprechstunde eure Fragen zu diesen Themen beantworten. Was nehmen wir mit aus dieser Episode? Also, ich denke, wir sind alle gut daran beraten, das Leben hier auf der Erde so gut es geht zu genießen und vor allem bewusst zu erleben. Wir haben alle großartige Möglichkeiten, unser Leben und das Leben der Menschen in unserem Umfeld positiv zu machen. Liebe und Verständnis füreinander. Das ist, finde ich, eine sehr gute Basis. Denn ich finde, es ist eine ziemlich harte Wette darauf, dass nach dem Tod alles anders oder besser wird. Wer weiß das schon? Was wir haben und was wir beeinflussen können, das ist unser Hier und Jetzt. Und wenn später irgendwas anderes, noch Besseres kommt, hey, dann nehmen wir das natürlich gerne mit, ist doch klar. Jetzt aber erstmal gucken wir nur eine Woche nach vorne in die Zukunft und das ist der Donnerstag nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.